Ab jetzt nur noch gute Nachrichten, das wäre doch mal eine Idee, zumindest als Einstieg. Wir versuchen es mal. Ich begrüße recht herzlich Sergej Lochthofen im Espresso-Blausch. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und natürlich unseren Zuhörern. Das sieht aber nicht ganz danach aus. Also, womit wollen Sie einsteigen?
Mit guten Nachrichten, irgendwas mit meinetwegen Rentenerhöhung oder irgendwas Schönes.
Meiner Sicht eigentlich eine gute Nachricht, auch wenn die Rentner langes Gesicht machen. Sie kriegen dieses Jahr im Sommer 4,4% mehr Rente. Das ist erstmal in einer Situation, wo viele andere gar nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, wo ihnen das Wasser bis zum Halse steht, ist das eigentlich eine bemerkenswerte Nachricht. Erwartet waren über 5%, das war ein bisschen happig, aber 4,4% ist auch nicht schlecht. Und selbst bei kleineren Renten summiert sich das ja übers Jahr ganz schön zu einer kleinen Summe. Also insofern sage ich mal, es ist nicht nur alles schlecht, was Sie da erzählen da draußen. Mhm. Und die andere gute Nachricht, die Südafrikaner machen für uns die schwere Arbeit. Sie haben rausgekriegt, dass es einen neuen Mutanten gibt, von dem wir noch nicht genau wissen, wie der auf uns wirkt, ob das viel schlimmer wird als Delta. Aber Omikron, dass die das gemacht haben, dass das in Südafrika gemacht wird und dass sie für uns die Kastanien aus dem Feuer holen, dafür natürlich bestraft werden, indem man sozusagen niemanden mehr aus Südafrika hier landen lässt. Aber das zeigt einfach auch, wie die Welt zusammenhängt und dass Südafrika eben halt auch an dieser Stelle eine wichtige Rolle spielt.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen mit den guten Nachrichten weiter, neuer alter Beatles-Film das oder irgendwas Schönes.
Der gute alte Beatles-Film. Ich meine, bei all den Horrorgeschichten, die wir so drumherum haben, kann man das am Ende als kleine Pointe. Sie wissen ja, mit Nachrichten heute und Tagesschau macht man am Ende gerne mal einen kleinen Schlenker. Und da ist natürlich die Beatles-Geschichte, dass der Peter Jackson, der Regisseur von Herr der Ringe, der erst so toll gemacht hat. Das galt ja früher Tolkien als unverfilmbar und dann hat er es doch gemacht und hat allen gut gefallen, selbst den Fans. Selbst den Hobbit hat er in drei Teile gezerrt und alle sind hingegangen und jetzt hat er nochmal die Beatles, das alte Material durchgeschaut, was aus dem Jahr 69 da war und hat einen tollen Film draus gemacht. Ich habe beide Teile schon gesehen. Als alter Anhänger muss man das natürlich machen. Also insofern sagen wir, es gibt natürlich diese guten Sachen am Rande, aber angesichts der Lage beispielsweise in Thüringen ist verblasst das natürlich. Mhm.
Dann gestern das Interview mit Team Drosten im Heute-Journal, da kann man nur denken, also wenn der Obervirologe schon sagt, ich weiß nichts und er ist beängstigt oder wie hat er sich ausgedrückt, also ihn beunruhigt das. Das ist schon schwierig, oder?
Er war gestern sehr sachlich, sehr gefasst. Ich glaube, er hat den Wissensstand zu dem neuen Mutanten ganz gut zusammengefasst. Das heißt, wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch 2-3 Wochen, bis wir wissen, was da passiert. Aber ich hoffe doch, dass diese 2-3 Wochen zumindest in Thüringen nicht dafür genutzt werden, wieder abzuwarten, wie wir das seit dem Sommer machen. Das beunruhigt mich im Augenblick noch mehr als diese neue Mutante, die sicherlich auch in Europa schon angekommen ist, sind ja auch in Deutschland Einzelfälle ja bekannt sind. Wir wissen es noch nicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Menschen ausgeflogen werden. Das sind ja alles auf den Intensivstationen, die beatmet werden, alles Leute, die ungeimpft sind. Das heißt, die werden jetzt irgendwo nach Schleswig-Holstein oder irgendwohin verlegt. Also schönen Gruß an die Verwandten, die sie dann besuchen wollen. Oder zumindest das Gefühl haben, ganz am anderen Ende der Welt ist ihr Betroffener. Aber ich habe auch das Gefühl weiterhin, dass Thüringen sich nicht bewegen will. Das heißt, angesichts der sehr schweren Lage, das Land brennt, Sachsen noch mehr, aber Thüringen auch, dass wir uns kaum zu einer Initiative durchringen. Und die kann ja nur lauten jetzt, nachdem wir im September alles verschlafen haben, Lockdown für alle. Alles dicht, alles runterfahren. Die Kontakte sind zu groß. Es gibt keine Veränderung bei uns. Die Bayern scheinen die Kurve zu kriegen. Die Sachsen, die Thüringer und die anderen 9 Bundesländer sind ja 4. Am schlimmsten dran sind die 9 Bundesländer. Die kriegen die Kurve offensichtlich nicht. Das heißt, wir lassen die Leute einfach sterben. Das ist so. Schauen Sie, wenn wir Weimar nehmen einfach als Stadt, die ja noch in Thüringen sehr gut dasteht mit der zweitbesten Impfquote nach Erfurt, über 70%. Weimar hat eine Partnerstadt Trier. Da gab es in dieser ganzen Pandemie 38 Tote. Ja, die Stadt ist größer, 40.000 Einwohner mehr als Weimar. Und in Weimar ist es 3-mal so viel. Es ist einfach die Leute sterben hier in Thüringen. Das ist nicht jetzt nur eine Geschichte. In Hildburghausen ist die Sterblichkeitsrate weit, weit höher als in Erfurt. In Erfurt ist sie höher schon als in Mainz deutlich. Das heißt also, wir lassen einfach hier 100.000 kommen ja nicht einfach zusammen. Ein Großteil von denen und bedeutender Teil gemessen auch an der kleineren Bevölkerung kommt aus den neuen Bundesländern. Und wir leisten uns im Augenblick immer noch das Gerede und Demonstrationen, Polizisten werden angefallen und so weiter. Das muss alles aufhören. Wir müssen alles runterfahren, wie schon einmal.
Sie lenken ab, wenn Sie von Weimar reden, lassen Sie uns doch mal über Erfurt reden und über diese Posse. Wenn Sie jetzt vor Andreas Bausewein stehen würden, der hat so eine tiefe, brummelige Stimme und kommt so als Stadtvater hinterher und in ein paar Jahren, wenn OB-Wahl ist, dann werden sich viele erinnern und denken, ach, der hat doch für unseren Weihnachtsmarkt gekämpft, der hat sich nicht unterkriegen lassen und dann wird er wiedergewählt, oder? Das ist Populismus pur, könnte man das sagen?
Ja, ja. Populismus hat natürlich zugenommen, nicht nur in England oder in anderen Ländern, sondern auch bei uns. Man versucht schon, das alles mitzunehmen. Der Umstand, Weihnachtsmarkt, ich meine, ich hätte mich sehr gefreut. Ich glaube, Erfurt hat einen der schönsten überhaupt in Deutschland. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als er noch auf der Marienwiese war. Das war ja auch schon ein Unsinn, den man hier abgeschafft hat, weil er sehr gut war. Aber, sag ich mal, in dieser Zeit überhaupt daran zu denken, Weihnachtsmarkt zu machen, ist natürlich schon Unsinn. Das kann man vielleicht irgendwo in Schleswig-Holstein, wo das, sag ich mal, mehr oder weniger dahin platschert, das Ganze. Bei uns sterben einfach die Leute, die werden ausgeflogen. Das heißt, auch Erfurt ist sehr stark davon betroffen. Wir sind hier im Epizentrum einfach eines Geschehens und Sachsen und Thüringen sind in besonderer Weise schlecht. Das heißt also, an dieser Stelle darüber nachzudenken, ja, wir könnten noch dies oder jenes machen, ist vorbei. Das hätte man im September machen können, indem man damals für Ungeimpfte den Lockdown mit Härte durchgesetzt hätte, hat gemacht. Das Resultat liegt jetzt vor. Und jetzt daran zu denken, dass wir uns um kleine Tischlein versammeln mit Glühwein in der Hand, machen ja an vielen Stellen der Stadt die Dinge, Alkohol wird ja weiterhin ausgeschenkt, das ist alles fahrlässig, das geht einfach um Menschenleben. Und die werden hier fahrlässig, ob sie selbst das einsehen oder nicht, ob sie klug oder dumm sind, das spielt da gar keine Rolle, sondern in der Summe machen wir das. Und insofern sage ich, gibt es überhaupt gar keine Alternative bis Weihnachten, Lockdown, alles andere ist zu spät. Aber ich habe das Gefühl, man kommt wieder zu spät. Thüringen wartet ja immer ab, was die Sachsen, was die Bayern machen. Und dann versucht man im Windschatten ohne Aufregung da durchzukommen nach Möglichkeit. Das geht nicht, das ist fahrlich, das geht auf. Es geht um Menschenleben.
Hm. Trotzdem kann man diesen Dezember oder diesen Winter mit dem letzten vergleichen. Immerhin sind doch mehr Menschen geimpft oder sind überhaupt geimpft als im letzten Jahr.
Teilweise. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo das sehr gut geklappt hat, im Norden vor allem. Thüringen gehört nicht dazu und Thüringen gehört auch in weiten Teilen dazu, dass man sagt, die Menschen sind einsichtig. Hildburghausen hat keine 50%-Quote beim Impfen. Das heißt, dass dort einfach die Leute sterben, das tun die auch. Das heißt also, es interessiert offensichtlich weder den Landrat noch die Leute drumherum, noch alle anderen. Ich glaube, wenn die Leichen auf der Straße liegen in Erfurt oder in Hildburghausen, wird man sagen, naja, da ist irgendwas im Gange. Ich bin ja auch der Meinung, es gibt ja an vielen Stellen, also im Internet, aber auch bei den Zeitungen und Zeitschriften immer diese Karten, wo man sieht, auch RKI hat ja so eine Karte, wo man sieht, wo ist die Corona-Entwicklung am dramatischsten. Da ist Sachsen, Thüringen, Bayern zum Teil, inzwischen auch Brandenburg und natürlich auch Sachsen-Anhalt konnte ja nicht ausbleiben, die am schwersten betroffen. Das ist aber nicht nur eine Karte der Pandemie. Das ist die Karte der Dummheit. Man kann heute wirklich einfach an dieser Karte sehen, wo die Dummen in Deutschland leben.
Hören Sie mich noch? Ich höre Sie noch, aber ich höre schon im Hintergrund das Raunen der Welle. Der Shitstorm
sagt,
alle als dumm zu diffamieren.
Darf das doch wohl noch sagen, oder nicht?
Sie können sagen, was Sie wollen, aber Großteil der Menschen als dumm zu diffamieren, kann man doch nicht.
Großteil der Menschen. Es ist ja so, dass in 70% deutlich drüber in Erfurt geimpft sind. Da ist es etwas schwächer. Aber in Hildburghausen ist das nicht der Fall. Und da ist es so, man ist nicht geimpft und stirbt auch viel schneller. Das heißt also, man nimmt das einfach in Kauf. Und das ist ja nicht gerade ein kluges Verhalten, oder?
Wahrscheinlich schon, aber man muss da ein bisschen differenzieren. Also es gibt den ländlichen Raum.
Differenzieren? Natürlich gibt es dort auch kluge Menschen, aber die sind in der Minderzahl in Hildburghausen, Sonneberg, Saale-Orla-Kreis und so weiter. Die sind dort in der Minderheit einfach. Das ist das Dilemma, sozusagen. Es gibt Gegenden, wo sie in der Mehrheit sind. Das ist eben halt auch im Westen viel stärker der Fall. Aber im Osten ist es so, dass hier doch viele Menschen sehr schlichten Gemüte sind. Und ich glaube, es ist schon richtig, es ist eine Karte der Dummen auch, diese Corona-Karte.
Die AfD und Björn Höcke, da ist irgendwie Stille Bernd hätte ich beinahe gesagt, also Björn Höcke, was ist denn da los?
Naja, der Mann hat die Corona erwischt, also es gibt mehrere Quellen, indirekt natürlich, direkt Sie wissen ja, die AfD ist ja für große Transparenz und für Ehrlichkeit und einen neuen Stil in der Politik angetreten. In dem Augenblick, wo es ihren Spitzenmann trifft und er der Unsinn, den er erzählt hat, den er aus politischen Gründen, aus ideologischen Gründen erzählt hat im Sommer 2020, dass Corona vorbei ist. Das ist jetzt deutlich schon lange zurück. Das heißt, der Mann hat behauptet, dass alles, was da auf der Straße passiert, das gibt es gar nicht. Das heißt, mehr Illusionen kann man sich erzeugen. Das wird einfach nur, um die Leute abzuholen und vielleicht sie zu wählen, der AfD zu machen, was ja auch gut geklappt hat. Wir haben ja einen AfD-Zweitstimmen-Atlas, auf dem man sieht, wo die AfD stärker gewählt worden ist und wo sie schwächer gewählt worden ist. Und der deckt sich nahezu 100% mit dem, wo es mehr Corona-Fälle gibt und mehr Tote gibt. Das heißt also, da gibt es eine Korrelation. Ich würde vermuten, die Wissenschaftler werden sich noch intensiver damit beschäftigen. Aber das ist da. Und da ist es natürlich sehr ungünstig, wenn der Spitzenmann, der rumgetönt hat, selbst von Corona erwischt. Und wir wissen nicht, in welcher Art und Weise. Die Partei mauert, sie versucht wegzuducken, sie versucht es wegzudrücken, die ganze Geschichte. Aber es ist schon eine interessante Pointe und ich vermute mal, viele Leute halten jetzt die Daumen. Also in einer bestimmten Art und Weise.
Verstehe. Können Sie das griechische Alphabet, kriegen Sie das hin? Also das, ich habe ja letztens das russische Abbrevierte Ische Sikl und da wollte ich dieses Lied.
Na ja, das war schon ganz schön abgekürzt, was Sie da gemacht haben. Ich weiß nur, dass noch ein paar Buchstaben da sind, also für die neuen Mutanten, die da noch kommen. Das ist ja unser Dilemma, sage ich mal. Wir glauben ja wirklich, also wenn wir uns jetzt hier boostern, die nächsten Tage, ich bin höchstwahrscheinlich morgen schon dran, dass das, sage ich mal, gut für die Welt ist. Natürlich ist das gut für uns persönlich, gut für die Gesellschaft hier im Land. Das mindert ein wenig sozusagen das Risiko und auch die dramatische Entwicklung. Aber dass Afrika beispielsweise nur einen kleinen Bruchteil des Impfstoffes bekommt, den es eigentlich bekommen müsste, führt dazu, dass dort die neuen Mutationen stehen und wir immer wieder auf neue Weise sozusagen die Wellen erleben. Und wir wissen ja nicht, auch schon bei dieser nächsten Variante, nicht, ob sie sich mit unseren Impfstoffen gut verträgt oder nicht. Und wenn eine kommt, die sich nicht verträgt, dann haben wir wieder, sind wir auf Punkt Null gesetzt wieder. Das heißt also, die Illusion, dass in dieser Welt, die so verbunden ist, von der wir auch so profitieren, wir sind ja sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf auf dieser Suppe, das heißt, dass wir uns da einfach davon los sagen können, dass wir uns sozusagen freikaufen können, die ist einmal mehr zerstorben. Und insofern sage ich mal, wir hoffen, dass das griechische Alphabet ausreicht.
Das heißt, die Lizenzen für die Impfstoffe müssen sofort freigegeben werden. Eigentlich ist es ja schon zu spät, oder?
Naja, da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Ich vermute auch, also mein erster Impuls ist auch natürlich klar, alles machen, dass es ganz schnell geht. Aber ich habe das Gefühl, die Produktion dieser neuen Vakzine ist sehr kompliziert und auch der Einsatz. Ich kann mir vorstellen, irgendwo in Malawi im Dschungel jemanden zu impfen mit dem Hintergrund, dass das Ganze bei 80 Grad oder wie auch immer minus gehalten werden muss, die Vakzine sehr schnell verfällt und so weiter. Das ist alles nicht einfach, ja, sage ich mal, an dieser Stelle. Aber es muss gemacht werden. Und ich glaube, wir werden solche Sachen auch in Zukunft nicht bewältigen, wenn wir nicht in der Lage sind, weltweit sehr schnell zu reagieren. Es reicht nicht mehr aus, in Europa oder in Amerika das zu machen. Wir müssen weitergehen. Und wir müssen ja auch überlegen, rein ethisch. Wie gesagt, die Südafrikaner haben es entdeckt, werden aber jetzt bestraft, indem sie abgeschnitten werden von dem Rest der Welt. Die Chinesen behaupten heute noch, die haben nichts damit zu tun und versuchen das auf ihre Art und Weise mit dicht machen, nichts erzählen, keine Daten zur Verfügung stellen, über die Runden zu kommen, damit das kein politisch-ideologischer Wettstreit ist. Denn Donald Trump, die können sich noch erinnern, hat das ja als chinesische Virus bezeichnet. Das heißt also, wir sind auch in einer Situation, wie verfahren wir denn und wie helfen wir diesen Ländern und wie bleiben wir fair in der Auseinandersetzung um dieses Virus. Und da, glaube ich, sind wir noch weit weg davon entfernt. Wir erweisen uns nicht auf der Höhe. Und was mich besonders stört, Deutschland, das Land der Disziplin, das ist eine deutsche Tugend, da werden nationalistische Parteien verstoßen dagegen, die sagen, das ist keine Tugend, Deutschland ist nicht mehr diszipliniert und die Folgen dessen haben wir zu sehen. Die Italiener, die Portugiesen, die Spanier lachen sich ja kaputt über diese Deutschen.
Kommen wir mal zur Fortschrittskoalition, wie sie sich selbst nennen. Das erste Mal in der deutschen Geschichte, also in der jüngeren BRD-Geschichte, dass also drei Parteien sich einigen müssen und gemeinsam regieren. Jetzt werden die Grünen etwas verlacht. Ist das zu früh?
Ja gut, das ist jetzt eine Schmonzette am Rande, als die ihre Personalgeschichten da nicht auf die Reihe bekommen haben. Bis jetzt sah es ja sehr professionell aus, was da die Doppelspitze gemacht hat. An dieser Stelle, irgendwo muss es ja ausbrechen. Sie wissen ja, ich habe bis zuletzt daran gezweifelt, dass es so eine Dreierkoalition geben kann, weil ich einfach mich sozusagen nicht genug Fantasie hatte, mir vorzustellen, dass Herr Lindner sagt, mit der CDU konnte er nicht so gut, aber mit Rot-Grün kann er ganz gut. Das schauen wir uns mal an, wie das knirscht und wie das läuft. Ich hoffe nur, Sie sind erfolgreich. Es sind einfach schwere Aufgaben, die vor uns stehen, also Klima, dann die Corona-Geschichte. Und schon bei der Corona-Geschichte sehen wir, wie darum gestochert wird und rumgestolpert wird. Jetzt soll ein General eine führende Position in diesem Stab bekommen, der das koordinieren soll. Unser Problem ist nicht das Koordinieren, sondern die Art und Weise, wie schnell wir reagieren auf die Dinge in der Politik. Das heißt, wenn ich einen Lindner als Bremser habe, der sagt, also die epidemische Notlage ist nicht mehr nötig aus der Sicht seiner Klientel, ihn haben ja auch viele Corona-Leugner gewählt, das ist ja auch eindeutig und da versucht er das zu bedienen, genau wie die AfD. In dieser Situation sind wir einfach nicht in der Lage, schnell zu reagieren. Das heißt, mit Blick auf Weihnachten müsste eigentlich ganz Deutschland einen Lockdown bekommen, damit wir Weihnachten halbwegs vernünftig feiern können. Das macht aber niemand, weil das keine Punkte bringt. Und insofern war das schon sozusagen der Vergangenheit, Sie können sich erinnern, wir haben uns ja darüber amüsiert, die Länder haben das eben abgeschoben auf die Merkel und die Merkel hat dann die Entscheidung getroffen. Das findet im Augenblick nicht statt, weil sich Rot-Rot-Grün keine sozusagen diese Beulen zu holen. Und auf der Landesebene, wir sehen es in Thüringen, wird laviert, wird Herr Holter, ich weiß gar nicht, ob es den Minister wirklich noch gibt, sag ich mal, überlegt, vielleicht 2 Tage früher die Schulen zuzumachen. Die müssen Mitte Dezember spätestens zu sein. Weil natürlich durch die ganze Bewegung, die auch da entsteht, natürlich das Ganze breitgetragen wird. Das heißt, uns fehlt einfach die volle Kette dieser Entscheidung und der Bund muss natürlich klare Dinge vorgeben, weil die Landesregierung, genau wie die Landräte bei uns hier, ungern unpopuläre Entscheidungen treffen, wie auch ein Bürgermeister versucht, mit dem Weihnachtsmarkt Punkte zu sammeln. Das ist das, was am unten, ganz unten passiert. Und insofern, sage ich mal, ist es ein grober Fehler gewesen, dieser neuen kommende Regierung schon gleich am Anfang bei der Epidemie sich wichtige Instrumente aus der Hand nehmen zu lassen. Und insofern, die Folgen sehen wir jetzt. Also wir stolpern von Tag zu Tag in ein tieferes Loch.
Herr Lochtrum, ich muss Sie korrigieren. Es war nicht ein Weihnachtsmarkt, es waren drei. Drei Weihnachtsmärkte. Es war nicht ein Weihnachtsmarkt, es waren drei.
Ja.
Drei Weihnachtsmärkte.
Ich finde diese Trickserei, die ja da offensichtlich ist und wo man in Erfurt auch geschmunzelt hat und sagt, na, das ist ja aber schlau, die ganze Sache ausgelegt, die ist natürlich dazu geeignet, einfach die staatlichen Vorgaben zu desavouieren. Das heißt also einfach alles, was hier so beschlossen wird, in Zweifel zu ziehen. Und das machen dann nicht nur Corona-Leugner, sondern das machen auch Leute, die gewählt als Oberbürgermeister das machen. Das heißt, Trickserei an dieser Stelle schafft ja nicht Vertrauen, sondern das Gefühl, ach, das ist doch alles erlaubt. Ob ich draußen mich daran halte mit der Maske, ob ich mich beim Treffen bei der Party daran halte, ob ich mich da daran halte, das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist doch alles, wenn selbst ein Oberbürgermeister sich nicht daran hält. Das heißt also, diese Art und Weise von laxen Umgang, der für Deutschland übrigens nicht sehr typisch ist, sondern im Gegenteil erst in jüngster Zeit eingezogen ist, der führt dazu, dass einfach auch die Autorität des Staates in schwerer Lage, in dramatischer Lage, in Frage gezogen wird. Und da bin ich gleich bei meinem alten Thema. Die Strafen, die da anstehen, die kennt überhaupt gar keiner. In Italien ist eine klare Ansage, wenn du erwischt wirst bei der ganzen Geschichte 1.500 €, und ein Unternehmen kriegt noch größere Schwierigkeiten, wenn es sich nicht an die Vorgaben hält. Das ist in Deutschland alles lax. Da stehen mal ein paar Ordner mal da, aber die sieht man auch wochenlang nicht. Das heißt also, das ist alles nicht gut gemanagt und folgt die Folge dessen, dass die Leute sich nicht dran halten. Und die Folgen haben wir hier auf den Intensivstationen in Thüringen im Augenblick zu beobachten.
Herr Lochthofen, wollen wir mal so enden und das so stehen lassen?
Das ist der Anfang schon des Gesprächs. Nächste Woche, glaube ich. Denn, wie gesagt, wir verstolpern hier eine Sache nach der anderen. Und Thüringen versucht im Windschatten von Sachsen und Bayern irgendwie da sich durchzuwursteln, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. Das ist einfach, sag ich mal, irgendwie doch auch schäbig.
Herr Lochthofen, wir werden nächste Woche garantiert an der gleichen Stelle wieder ansetzen. So viel können wir garantieren.
Ich suche extra über die Woche eine gute Nachricht.
Eine gute Nachricht als Einstieg, bitte. Das wäre schön für die Seele. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit und danke fürs Gespräch.
Ja, ich wünsche unseren Zuhörern zumindest ungeachtet dieser Dinge einen Advent, der besinnlich ist, nicht nur voller dramatischer Gespräche.
Tschüss.
Dann,